Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
Hallo. Heute möchte ich noch einmal über 1. Chronik 29 sprechen. David und ganz Israel hatten sich versammelt. Alle führenden Männer waren da, sowie das ganze Volk. Und David ermutigte sie und unterwies sie, etwas zu spenden, damit ein Tempel, ein Haus für Gott gebaut werden kann. In diesem Kapitel gibt es viele wunderbare Punkte, die auch für unser Leben relevant sind. Mir ist klar, dass es manchen Menschen unangenehm ist, wenn vom Geben die Rede ist, besonders im Gemeindekontext. Sie denken dann, müssen die denn immer über Geld reden? Nein, wir müssen nicht immer über Geld reden, aber ich schätze, für manche ist das ein Wunderpunkt. Es ist wie beim Arzt, der fragt, tut es hier weh? Nein. Oder hier? Nein. Und tut es hier weh? Au, ja, da tut es weh. Für manche darf der Pastor ruhig predigen, aber wenn man über Geld spricht, sagen sie, au. Ja, das ist vielleicht ein Wunderpunkt, wer weiß. Aber in den Gleichnissen und Lehren von Jesus fällt auf, dass er viel über Geld und den Umgang mit Finanzen sprach. Denn die Wahrheit ist, unsere Herzen und unsere Schätze stehen in Verbindung. Jesus sagte, wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein. Und wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die beiden sind untrennbar miteinander verbunden. David ermutigt hier also das Volk, etwas für Gottes Haus zu geben. Für sie könnte das vielleicht heißen, für die Ortsgemeinde zu spenden, für eine missionarische oder evangelistische Arbeit. Sie könnten auch für eine Suppenküche für obdachlose Menschen in ihrer Stadt spenden, wo man den Menschen auch vom Evangelium erzählt und vieles mehr. David ermutigt die Menschen und er betet zu Gott, dem Herrn. Und dabei spricht er sehr wichtige Wahrheiten an, über die wir nachdenken sollten. Erstens spricht er über den Zweck. Ich lese 1. Chronik 29, Vers 1. David spricht hier über seinen Sohn Salomo. Lassen Sie mich den ganzen Vers vorlesen. Und der König David sprach zu der ganzen Gemeinde, Gott hat Salomo, einen meiner Söhne, erwählt, der noch jung und zart ist. Das Werk aber ist groß, denn es ist nicht die Wohnstatt eines Menschen, sondern Gottes des Herrn. Es ist für Gott, den Herrn. Es ist für einen ewigen Zweck. Und wenn wir etwas für das Evangelium investieren und geben, sollten wir das mit der Ewigkeit im Blick tun. Das ist der Herzschlag. David sagte, es ist nicht für Menschen, sondern für Gott. Ewige Dinge werden dort geschehen. Und in unseren Gemeinden und in der Arbeit für das Evangelium, die wir unterstützen. Ja, es ist einerseits etwas Diesseitiges, doch es hat auch einen Ewigkeitsaspekt. Dann sagt David weiter, weil mir das Haus meines Gottes so wichtig ist, habe ich mit ganzer Kraft gegeben. Ich habe es mehr als reichlich getan. Ich habe Gott meinen besonderen Schatz gegeben, weil mir Gottes Haus am Herzen liegt. Das ist Vers 3, habe ich überreichlich meinen eigenen besonderen Schatz gegeben. Wo unser Herz ist, da ist auch unser Schatz. David hatte sein Herz an Gottes Haus gehängt. Er liebte das Haus Gottes. Er sagte, lieber möchte ich Torhüter im Haus meines Gottes sein, als in den Häusern der Bösen zu wohnen. Und das sollte auch unser Herzschlag sein. Wir sind nur kurze Zeit auf dieser Erde. Wir müssen in Dinge investieren, die ewig sind. Viele Dinge im Leben sind völlig in Ordnung und es ist in Ordnung, in sie zu investieren. Wenn Sie Autos mögen und das Geld haben, kaufen Sie sich ein schönes Auto, kaufen Sie sich zwei. Das ist absolut legitim, aber es ist nicht ewig. Es wird vergehen. Es gibt Dinge mit Ewigkeitswert und Ewigkeitswirkung. Was wir jetzt tun mit dieser Sendung, alle Ausrüstung dafür, das ist ein großer Kostenfaktor. Es ist vom Wesen her diesseitig, aber es hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Wir müssen in Dinge investieren, die eine ewige Wirkung haben. David verstand das. Er hatte sein Herz daran gehängt, weil es für Gott den Herrn war. Und der dritte Aspekt war die Einladung. Wir haben das letztes Mal schon angeschaut. Im weiteren Verlauf des Kapitels fragte David: Wer wird mit vollen Händen eine großzügige Spende für Gott geben? Wer wird ebenfalls bereitwillig geben? Mir gefällt dieser eine Aspekt der ganzen Geschichte, dass es freiwillig geschah. Es gab keinen Zwang. David gab freiwillig. Alle Anführer gaben freiwillig. Das Volk gab freiwillig. Sie hatten Freude am Geben. Im Neuen Testament heißt es, dass Gott einen fröhlichen Geber lieb hat. Also sollten sie so geben, wie sie es sich innerlich vorgenommen haben. Nicht, weil sie sich unter Druck gesetzt fühlen, nicht, weil ihnen eine Spende abgerungen wird, sondern weil sie Gott und seine Sache lieben. Liebe Freunde, die Amplified Bible übersetzt: Gott liebt, er freut sich an, schätzt Wert, will nicht aufgeben oder verzichten auf einen fröhlichen, frohen, prompten Geber. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und das ist Davids Einladung. Wer wird ebenso aus vollen Händen großzügig geben? Und der letzte Aspekt, auf den ich noch unbedingt eingehen will, ist das Gebet. David hat das Volk unterwiesen, aber der Löwenanteil seiner Zeit und Worte und Energie geht in das Gespräch mit Gott. In diesem Gebet formuliert David einige ewige Wahrheiten, die damals Gottes Volk galten und Gottes Volk in jeder Generation gelten, auch uns heute als Gottes Kinder. In Vers 10 bis 19 betet David. Ich möchte mir die Zeit nehmen und das ganz vorlesen. Und danach werden wir es stückweise durchgehen und verschiedene Aspekte dieses Gebetes hervorheben. Denken Sie an den Kontext. David ist da, alle führenden Männer Israels sind da und das ganze Volk ist da und sie werden den Tempel für Gott bauen. David sagt, das ist nicht für Menschen. Es ist ein großes Werk, groß im Umfang, groß in seiner Schönheit, groß in seiner Bedeutung, aber es ist für den Herrn, nicht für Menschen. Und David sagt, ich tue es von Herzen, darum gebe ich mehr als reichlich. Ich habe meinen eigenen besonderen Schatz gegeben. Es hat mich persönlich etwas gekostet. Und dann fragt er, wer wird sich außerdem noch beteiligen? Und alle führenden Männer kamen und gaben bereitwillig. Das Volk gab bereitwillig. Sie freuten sich. Und David nahm all das und ging damit zu Gott. Was für ein wunderbar reiches Gebet. 1. Chronik 29, Verse 10 bis 19. Dann lobte David den Herrn vor allen Versammelten. Herr, Gott unseres Stammvaters Israel, gepriesen seist du für immer und ewig. Dein Herr sind Größe, Macht, Herrlichkeit, Ruhm und Hoheit. Alles im Himmel und auf der Erde gehört dir. Dein ist das Reich, Herr. Denken Sie einmal darüber nach. Gott, alles im Himmel und alles auf der Erde gehört dir. Wir beten dich an als den Herrn über alles. Reichtum und Ehre kommen allein von dir, denn du bist der Herr über alles. Macht und Stärke verleihst du dem, den du groß und mächtig machen willst. Gott, wir danken dir und preisen deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich? Fragte David Gott vor der ganzen Versammlung. Und was ist mein Volk, dass wir dir etwas geben könnten? Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast. Denken Sie einmal darüber nach. Wir sind nur Besucher und Fremde vor dir, so wie unsere Vorfahren auch. Unsere Tage auf Erden sind wie ein Schatten, ohne Hoffnung. Herr, unser Gott, diese vielen Güter, die wir zusammengetragen haben, um ein Haus zu Ehren deines heiligen Namens zu bauen, kommen von dir. Alles gehört dir. Ich schaue immer wieder nach oben, weil David vor dem Volk mit Gott sprach. Ich weiß, mein Gott, dass du unsere Herzen prüfst und dich über Aufrichtigkeit freust. Du weißt, dass ich all das mit aufrichtigem Herzen gegeben habe und ich habe mich darüber gefreut, dass auch dein Volk, das sich hier versammelt hat, so freigebig dir gegenüber war. Herr, Gott unserer Stammväter Abraham, Isaac und Jakob, sorge dafür, dass dein Volk diese Gesinnung behält. Richte ihr Herz auf dich. Und der letzte Vers, den ich lesen werde, Gib meinem Sohn Salomo das ungeteilte Verlangen, deine Gebote, Ratschlüsse und Vorschriften zu befolgen und dieses prachtvolle Haus zu errichten, dessen Bau ich vorbereitet habe. Was für ein Gebet! Reden wir darüber. Es stecken so viele gewichtige Aspekte darin. Es sind ewige Aspekte. Sie sind unser Nachdenken wert. Fangen wir bei Vers 12 an. David sagte: Reichtum und Ehre kommen allein von dir, denn du bist Herr über alles. Macht und Stärke verleihst du dem, den du groß und mächtig machen willst. Gott ist die Quelle von allem Guten, was wir sind und besitzen. Alles Gute, was wir haben, kommt von Gott. Dort müssen wir ansetzen und anerkennen, dass es von ihm kommt. Das erinnert mich an eine Geschichte, die Jesus über einen reichen Mann erzählte. Er hatte eine reiche Ernte eingebracht und seine Scheunen gefüllt. Dann sagte er: Was soll ich machen? Ich weiß, ich werde meine Scheunen abreißen und größere Scheunen bauen. Dort werde ich meine ganze Ernte lagern und dann werde ich zu meiner Seele sagen: Du hast Vorräte für viele Jahre, iss, trink und sei fröhlich, ruhe dich aus und genieße das Leben. Doch im Verlauf der Geschichte sagt Gott zu ihm: Du Narr, noch heute wird man deine Seele von dir fordern. Du wirst heute Nacht sterben. Und wem wird dann alles gehören, was du hast? Und so sind alle Menschen, die nicht reich bei Gott sind, die nicht an Gott denken. In der Geschichte sieht man, wie der Mann redet. Meine Ernte, meine Güter, meine Scheunen, meine Seele, mein, ich. Ich werde dies und jenes tun, ich, mein. Gott erwähnt er mit keiner Silbe. Wer hatte ihm denn den Verstand geschenkt, mit dem er denken konnte? Wer hatte ihm die Luft zum Atmen gegeben? Wer hatte den Regen fallen lassen, durch den das Korn heranwuchs? Wer hatte den Samen geschaffen, aus dem das Korn wuchs? Wer hatte die Erde geschaffen, in der das Korn wachsen konnte? Wer hatte ihm seine physische Kraft, sein physisches Leben gegeben, sodass er arbeiten konnte? Das hatte Gott getan, aber er erkannte Gott nicht an. David beginnt jedoch sein Gebet im Prinzip damit, Gott anzuerkennen. Alles, was wir haben, kommt von dir. Du bist derjenige, der Menschen Kraft und Stärke gibt. Alles Gute, was wir haben, kommt von dir. Das muss unser Ausgangspunkt sein. Wann haben Sie Gott das letzte Mal für Ihre Gesundheit gedankt? Wenn Sie heute Morgen schmerzfrei aufgewacht sind, hätten Sie Gott schon mehrmals dafür danken sollen. Wann haben Sie Gott das letzte Mal für Ihren klaren Verstand gedankt, für die Chancen, die Sie haben, für die Gesundheit, die Sie genießen und für alles Gute, das Sie haben? Wenn Sie ein Dach über dem Kopf haben, ein Fortbewegungsmittel, Essen auf dem Tisch und Sie haben ja auch mindestens ein Mobilgerät oder einen Fernseher oder Computer, sodass Sie mich jetzt hören können, dafür sollten Sie Gott danken. Wir müssen anerkennen, dass alles Gott gehört. Und dann stellt David in diesem Gebet in Vers 14 eine Frage. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir dir etwas geben könnten? Denn natürlich, Gott, alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du uns zuvor geschenkt hast. Doch David fragte: Wer bin ich? Überlegen Sie mal. Er war der König, er war der Anführer einer großen Nation, er war ein militärischer Held, er war ein Riesenbezwinger, er war ein Prophet, er war ein Musiker und Liederdichter. Und er steht vor einem Menschenmeer und sie werden in Kürze seinen Sohn Salomo als seinen Nachfolger krönen. David ist reich, berühmt und sehr beliebt. Und doch sagt er: Gott, wer bin ich? Wer ist mein Volk? Sind sie nicht Gottes erwähltes Volk, das er befreit hatte? Sein Erbe, sein besonderer Schatz und ein Volk, das Gott einzigartig für sich ausgesondert hatte? Doch David fragt: Wer bin ich und wer ist mein Volk? David blieb in seinen eigenen Augen klein, und das müssen wir auch. Als König Saul vom Weg abkam, baute er ein großes Denkmal für sich selbst. Er wurde arrogant und unterdrückte das Volk. Der Prophet Samuel kam zu ihm und sagte, als du noch in deinen eigenen Augen klein warst, hat Gott dich da nicht zum König seines Volkes gemacht und dir diese Stellung gegeben? Doch König Saul blieb in seinen eigenen Augen nicht klein. Wir müssen in unseren eigenen Augen klein bleiben. Ein hohes Tier ist nur ein kleines Tier, das gerade nicht zu Hause ist. Ihre Familie kennt die Wahrheit. Ich war einmal als Redner bei einer Konferenz in einem anderen Land. Es war die größte Konferenz in der Geschichte dieses Landes. Tausende Menschen nahmen teil und ich war einer der Hauptredner. Das war echt super. Sie hatten einen großen Vorbereitungsraum, wo sich die Redner aufhalten und noch eine Tasse Tee oder so etwas bekommen konnten, bevor der Gottesdienst begann. Ich kam also hinein und bemerkte einen der anderen Gastredner. Ich wusste, wer er war, aber ich war ihm nie persönlich begegnet. Also ging ich auf ihn zu und sagte, »Hallo, wie geht's?« Ich wollte mit ihm reden und ihn kennenlernen, aber er schaute mich nicht einmal an. Er ignorierte mich einfach. Und ich dachte, na schön. Es waren aber noch andere Leute im Raum, also ging ich dorthin, wo Kaffee und Tee serviert wurden. Ich dachte nur, ich suche mir einfach jemanden, der freundlicher ist. Also fing ich ein Gespräch mit den Helfern an. Es waren Gemeindemitglieder, die dort mitarbeiteten. Einer von ihnen machte mir eine Tasse Tee und wir witzelten ein bisschen herum. Es war eine tolle Begegnung. Interessanterweise habe ich mich gestern mit meinem Sohn Harrison darüber unterhalten. Ich hatte das Vorrecht, auf Konferenzen auf der ganzen Welt zu sprechen, zusammen mit einigen der bekanntesten Redner unserer Generation. Die meisten davon kannte ich persönlich, brillante und gesegnete Männer. Aber mit den meisten von ihnen bin ich eigentlich nicht eng befreundet. Mit einigen schon, aber die meisten sind einfach Bekannte von mir. Wir schicken uns vielleicht hin und wieder eine Textnachricht, aber diejenigen, die bei diesen Veranstaltungen wirklich zu Freunden geworden sind, waren in der Regel die Fahrer. Der Mann, der mich vom Flughafen abholte oder zum Hotel brachte, oder auch der Mann, der mir die Tasse Tee servierte. Und bis heute gehören diese Menschen in verschiedenen Ländern zu meinen besten Freunden. Manchmal hatte ich sie einfach nur gefragt, hey, wie hast du Jesus kennengelernt? Ich fragte nach ihrer Geschichte und nach ihren Familien. Ich habe auch ihre Familien kennengelernt. Wir haben zusammen gegessen und wir bleiben in Kontakt. Ich erzähle das aus einem bestimmten Grund. Kommen wir noch einmal auf den anderen Redner im Vorbereitungsraum zurück, der mich keines Blickes gewürdigt hatte. Ich lernte also die Mitarbeiter dort kennen und mit manchen von ihnen bin ich heute noch befreundet. Jedenfalls kam etwa 15 Minuten später der Gastgeber der Konferenz herein und begrüßte mich. Hey, Bayless, wie geht's? Super, danke, ich freue mich sehr, hier zu sein. Dann sagte er, ich möchte dir jemanden vorstellen. Und es war der andere Redner, der Mann am Tisch. Er nahm mich mit zu ihm und sagte, hallo, ich möchte dir gern Bayless vorstellen. Er sprang auf und sagte, du bist Bayless? Oh Mann, tut mir wirklich leid wegen vorhin. Ich dachte nicht, dass du jemand Besonderes bist. Wir gaben uns die Hand und ich lachte einfach. Ich dachte, die Wahrheit ist, du hast genau recht. Ich bin niemand Besonderes. Aber diese Art von Einstellung, okay, du kannst mir den Aktenkoffer tragen, du kannst mir die Bibel aufs Podium tragen und aufschlagen, weil ich zu besonders dafür bin. Mensch, verschwinde und bring erstmal dein Herz in Ordnung. Wir müssen in unseren eigenen Augen klein bleiben. David sagte, wer bin ich und wer ist mein Volk, das wir so bereitwillig geben können? Interessant. David betrachtete sogar die Bereitschaft ihres Herzens, etwas für die Arbeit am Haus Gottes zu spenden, als Werk der Gnade Gottes. David ließ sich nicht für seine Bereitschaft zu geben ehren und auch nicht für die Bereitschaft seines Volkes, etwas für Gott zu geben. Er gab Gott sogar dafür die Ehre. In Philipper 2, Vers 13 heißt es, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Gott wirkt sogar in uns, um uns bereit und fähig zu machen, ihm zu gehorchen. Liebe Freunde, wir sind Gott viel Dank schuldig. Und auch David betete, alles ist von dir gekommen. Damit erkennt er an, wer Eigentümer und wer Verwalter ist. Gott ist der Eigentümer von allem. Wir sind nur die Verwalter. Uns gehört nichts davon. Vielmehr ist es so, wenn wir etwas für Gott geben, wenn wir etwas spenden, wenn wir unseren Zehnten geben, dann geben wir nur das, was ihm ohnehin gehört. Wir sind nur Verwalter. Unsere Haltung sollte sein, Gott, alles, was ich habe, alles auf meinem Bankkonto, all mein Besitz, alles, was in meiner Macht liegt, gehört dir. Du hast Zugriff darauf. Sag einfach, was du willst. Leg deinen Finger darauf und es gehört dir, was auch immer damit geschehen soll. Und in Vers 15, erinnern Sie sich, sagt David etwas Interessantes. Wir sind nur Besucher und Fremde vor dir, so wie unsere Vorfahren auch. Unsere Tage auf Erden sind wie ein Schatten, ohne Hoffnung. Wir sind nur Besucher und Fremde vor dir. Er bezeugte, dass sein Leben vergänglich ist. Er sagte, ohne Hoffnung. Also, wir können dem Tod nicht entrinnen. Das ist damit gemeint. Wir sind nur kurze Zeit hier und jeder von uns wird sterben. Man kann auch übersetzen, es ist hier kein Bleiben oder wir haben keine Erwartung zu bleiben. Im Jakobusbrief heißt es, dass dieses irdische Leben nur wie Dampf ist, der für kurze Zeit auftaucht und dann wieder verschwindet. David erkennt das an. Wir sind nur Besucher. Wir sind nur auf der Durchreise. Und in Vers 17 sagt David, ich weiß, mein Gott, dass du unsere Herzen prüfst. Was meinte er damit, dass Gott unser Herz prüft? Um zu sehen, ob wir diese Wahrheiten auch angenommen haben, die Wahrheiten der Demut. Es ist das Wirken von Gottes Gnade, das uns zum Geben bereit und fähig macht. Er prüft unser Herz, ob wir wirklich wissen, wer Verwalter und wer Eigentümer ist. Er prüft unser Herz, ob wir verstehen, wie kurz und flüchtig unser Leben hier auf der Erde wirklich ist. Er prüft unser Herz, ob wir begreifen, wie wichtig es ist, Dinge zu unterstützen, die Auswirkungen auf die Ewigkeit haben. David betete und sagte, Gott, bitte leg das in die Herzen deines Volkes, nicht nur jetzt, sondern für immer. Ich möchte diese Verse noch einmal vorlesen, weil sie so stark sind. David betet, Herr, Gott unserer Stammväter Abraham, Isaak und Jakob, sorge dafür, dass dein Volk diese Gesinnung behält. Richte ihr Herz auf dich. David betete für das Volk, das vor Ort war, aber auch für Gottes Volk in jeder Generation. Er betete auch für uns, dass Gott diese Dinge uns im Herzen erhalten möge, dass dies auch unsere Gesinnung sein möge. Nachdem das Volk gegeben hatte, herrschte große Freude und sie brachten Gott Opfer dar. Wir sollten uns freuen, wenn wir das Privileg haben, etwas für Gott zu geben. Unser Herz ist das Entscheidende. Gott sieht nicht, wie Menschen sehen, sondern er schaut das Herz an. Er prüft unsere Beweggründe. Er weiß nicht nur, was wir tun, sondern auch, warum wir es tun. Ich bete, dass diese Gedanken Ihnen geholfen haben. Ich bete, dass Sie sich von Herzen auf ewige Dinge einlassen und dass Sie über die Kürze des Lebens nachdenken. Es ist erstaunlich, wie unbemerkt das kommt. Ich spreche über das Alter. Und damit möchte ich schließen. Mein Vater starb vor einigen Jahren. Und ich weiß noch, wie ich an seinem Sterbebett saß. Und er immer wieder sagte, es ist für immer und ewig. Für immer und ewig. Für immer und ewig. Er wiederholte das immer wieder. Ich fragte, Papa, was meinst du damit? Er sagte, die Ewigkeit. Er erkannte, dass er kurz davor war, dieses irdische Leben zu verlassen und dass dieses irdische Leben so kurz und vorläufig ist. Die Ewigkeit ist für immer und ewig. Liebe Freunde, dieses Leben ist nur die Vorbereitung für die Ewigkeit. Und das Wichtigste, was wir in diesem Leben tun können, ist uns auf das kommende Leben auszurichten. Wenn Sie Gottes Sohn Jesus Christus noch nicht als Ihren Herrn und Retter angenommen haben, lade ich Sie dazu ein, das heute zu tun. Bis zum nächsten Mal und Gottes Segen.
Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Baylis findest du kostenlos auf baylis-conley.de. Gott segne dich.